Du hast uns heute brandneu die 12-fach-Variante mitgebracht, denn die ist jetzt auch auf dem Markt.
Genau, wir haben hier die neue GX 12-fach, die jetzt quasi brandaktuell gelauncht worden ist.
Herzlich willkommen zum Nerd Talk, dem Format, in dem wir über Technik und Technologien reden, und zwar so, dass am Ende hoffentlich keine Frage ungeklärt bleibt. Heute wird staubig, denn wir reden über Gravel und wir reden über die brandneue GRX 12-fach-Gruppe. Das mache ich natürlich wieder nicht alleine. Ich habe nicht nur einen Kollegen an meiner Seite, sondern auch einen echten WM-Teilnehmer. Herzlich willkommen, Philipp.
Grüß dich, Sebastian.
Philipp, Kollege und WM-Teilnehmer, dann erzähl mal, was machst du bei Paul Lange und vor allen Dingen, was machst du, wenn du nicht arbeitest?
Ich bin bei Paul Lange als Key Account Manager tätig, betreue quasi alle unsere OEM-Kunden, Fahrradhersteller in Norddeutschland. Bin mittlerweile seit 12 Jahren bei Paul Lange, habe vorher auch 5 Jahre in der Marketingabteilung gearbeitet und bin dann in den Vertrieb gewechselt und bin jetzt seit knapp 7 Jahren dann im Außendienst tätig als OEM Key Account Manager.
Genau, und nicht nur im Beruf beschäftigt dich das Fahrrad, sondern in der Freizeit vielleicht sogar noch mehr, dann verbringst du viel Zeit im Sattel.
Genau, das Fahrrad war meine Leidenschaft. Das Radfahren war schon immer meine Leidenschaft. Ich bin schon mit 12, 13 meine ersten Rennen gefahren und bin dann wie viele andere auch durch Corona zum Gravel gekommen.
Genau, und fährst jetzt Gravel, aber nicht unbedingt langsam, sondern schon sehr leistungsorientiert. Wir haben es im Hintergrund gesehen, da ist ein Trikot. Ich habe dich als WM-Teilnehmer vorgestellt über die WM, über die Gravel-WM 2022. Sprechen wir später. Erzähl mir doch mal kurz, wie sich überhaupt so der Gravel-Sport aus deiner Sicht in den letzten Jahren entwickelt hat und wie, was sich auch in Deutschland getan hat.
Ja, also das Gravel hat sich die letzten Jahre, wir haben es gerade schon mal im Vorfeld besprochen, von 21 oder 20, so Corona, bis hin zu jetzt 23 enorm verändert. Also die Events, die auf dem Boden gesprießt, so gesprossen sind. Und im Endeffekt bin ich auch, wie schon gesagt, durch Corona zum Graveln gekommen, weil im Endeffekt keine Radrennen mehr stattfinden konnten durch Corona. Und da habe ich mit ein paar Jungs bei mir in Hamburg dann überlegt, okay, wie können wir dann dennoch Rad fahren? Weil im Endeffekt, nur weil keine Rennen sind, heißt ja nicht, dass wir nicht irgendwie auch schnell Rad fahren können. Oder dadurch, dass keine Rennen sind, wir einfach nicht Fahrrad fahren, ja, so keine Option haben, irgendwie Rennen zu fahren. Dann machen wir uns eben selber ein Rennen und sind auf die Idee gekommen, dass wir von Berlin nach Hamburg graveln könnten. Das sind 300 Kilometer, der alte Postweg von Berlin nach Hamburg. Sind dann mit knapp 10 Leuten morgens mit dem ICE von Hamburg nach Berlin gefahren und sind dann eben die 300 Kilometer von Berlin nach Hamburg gegravelt sozusagen. Und unter anderem hat auch dann Paul Voss, der ja mittlerweile eigentlich mindestens Deutschlands bester Gravelfahrer ist und auch einer zu den aktuell weltbesten Gravelfahrern gehört, war auch dabei, weil er eben in Berlin wohnt. Und dann hatte ich ihn damals geschrieben, jetzt hast du Bock mitzukommen. Und er ist dann zwar nicht die ganze Strecke bis nach Hamburg mit zurückgefahren, sondern ist dann nach 150 umgedreht und ist nach 150 wieder zurück nach Berlin gefahren, dass er auch die 300 voll hatte. So hat sich eigentlich bei mir oder bei uns dann entwickelt, dass wir gesagt haben, macht richtig Bock, abseits der Straße zu fahren. Und diese 300 Kilometer waren eben eine Mischung aus Straße und Gravel. Das war 2020? Damals gab es aber noch kein Gravel-Rennen. Das war wirklich so, dass wir gesagt haben, gut, das ist für uns jetzt mal so ein Start und es macht tierisch Spaß. Und dann haben wir uns immer so neue Strecken ausgesucht. Von Schwerin nach Hamburg, von Rostock nach Hamburg, immer mit der Bahn irgendwo hingefahren. Auch den Heidschnuckenweg ist auch ein Lüneburger Heide ein Weg, der von Celle nach Hamburg zurückgeht. Oder je nachdem, ob man von Hamburg nach Celle oder Celle nach Hamburg, ist egal. Und sind wir auch durch die Heide geballert mit, glaube ich, auch 17 Leuten oder wie auch immer. Und dann haben wir gemerkt, okay, ich brauche gar kein Straßenrennen, Rundstreckenrennen mehr. Das habe ich gefühlt 20 Jahre gemacht, war der Reiz nicht mehr so da. Und habe gedacht, dieses Gravel macht schon Bock, weil du auf der Straße fahren kannst, aber auch einfach rechts und links abbiegen kannst, sofort, wie du gerade lustig bist. Und dann kam es eigentlich, muss es 21 gewesen sein, dass dann wieder von dieser Gravelmania-Rennserie gehört haben, die oberhalb von Berlin ausgetragen wird.
Und das war quasi die erste Veranstaltung, Gravel-Veranstaltung mit echtem Renncharakter, weil ja. Veranstaltungen mit so, ich sag mal, Abenteuer-Community-Aspekt gibt's ja relativ viele, aber die Rennen, die wie der Gravel-Sport an sich ja aus den USA dann kommen, die sind dann erst rübergeschwappt.
Genau, das war dann so ein erstes, also das wirklich allererste Gravel-Etappenrennen, kann man so sagen. mit einem Prolog und Zeitfahren am Samstagmorgen, dann die erste Etappe Samstagnachmittag, so 80 Kilometer auf einem Rundkurs von, glaube ich, knapp 17 Kilometern und am Sonntag das Gleiche nochmal auf einer anderen Runde, auch im knapp 100 Kilometer auf einem Rundkurs. Das war so das allererste auch Gravel-Event, wo wir dann dran teilgenommen haben, was natürlich schon sehr rennorientiert war. Natürlich, klar, fährt man hin, um dann Rennen zu fahren. Und es hat uns einfach so viel Spaß gemacht, dass wir da wirklich richtig Blut geleckt haben, gesagt haben, da haben wir mehr Bock drauf. Es gab aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr Events. Und dann war es eben so, dass letztes Jahr, jetzt haben wir 22 war dann die zweite Auflage von diesem Gravelmania-Etappenrennen. Aber nichtsdestotrotz hat sich ja daneben auch, das Trikot hängt da, die UCI dann gedacht, Gravel könnte interessant sein für
genau,
uns.
Das ist der Radsport-Weltverband und die haben auch gemerkt, okay, also auch neben der Straße gibt es Bedarf an Rennen und haben dann letztes Jahr zum ersten Mal eine Gravel-WM ausgerichtet.
Genau.
Bei der du am Start warst. Wie kommt man zur WM? Was muss man vorher leisten? Weil da kann wahrscheinlich ja nicht jeder hinfahren und sagen, ich möchte gerne mitfahren.
Nee, genau, du kannst nicht einfach dich anmelden, sondern es ist so, dass man sich eben dann bei einem dieser World Series Rennen qualifizieren muss, um bei der WM starten zu können. Und da aber letztes Jahr noch nicht so viele Rennen in der nahen Umgebung von Deutschland waren und das einfach zeitlich bei mir nicht gepasst hat, war das im Endeffekt nur ein One-Shot, dass ich gesagt habe, okay, ich plane in Holland zu fahren. Das war im September letzten Jahres, wo ich dann mir gesagt habe, okay, entweder es klappt dort oder es klappt eben nicht. Natürlich war das Ziel denn schon, dass die WM-Qualifikation dabei rausspringt, aber man weiß ja nicht, es kann dann viel passieren.
Genau, Sturz. Die WM war, glaube ich, im Oktober. Also es war dann schon relativ knapp kalkuliert von dir, weil wenn es da nicht geklappt hätte, wäre die WM erledigt gewesen. Wahrscheinlich, weil du keine weitere Chance gehabt hättest, dich zu qualifizieren.
Genau, das war das wirklich letzte Rennen vor der WM. Und dann bin ich dort gestartet mit dem Kumpel zusammen. Und wir hatten dort abartig miese Bedingungen, 7 Grad, Dauerregen. Und es war im nördlichen Teil von Holland, es war topfeben. Also wir hatten 150 Kilometer, 3 Höhenmeter gefühlt. wenn das trocken gewesen wäre, wäre das sehr, sehr schnell gewesen, das Rennen. Es hat aber sinnflutartige Regenfälle gegeben vorher, auch die Wochen vorher. Deswegen war das sehr, sehr matschig und wir hatten teilweise Matschstücken, wenn du aufgehört hast zu treten, bist du umgefallen. Wirklich richtig mies. Aber es hat im Endeffekt dann doch geklappt mit der Qualifikation. Mein Kumpel leider nicht, der hat sich mit einem technischen Defekt leider verabschiedet bei der Hälfte. Aber bei mir hat es geklappt. Ich bin ein Vierter geworden in meiner Altersklasse und dementsprechend war ich dann qualifiziert für die WM und hatte somit das Ticket für die WM letztes Jahr in Vicenza und bin dann auch runtergeflogen, ja.
Dann lass mal gleich über die WM sprechen. Ich finde das super spannend, weil da sind ja dann so Age-Gruppe, also Altersklassenfahrer, zusammen halt mit den Profis auch am Start, die dann wirklich um den WM-Titel fahren. Wie war denn das?
Ja, war natürlich super spannend. Also einfach die Möglichkeit zu haben, es bei der WM starten zu dürfen, war natürlich schon enorm cool. Ich bin schon in der Vergangenheit mal eine Cross-WM gefahren, Querfeld-1-WM gefahren bei den Masters. Da war es aber so, dass man sich im Endeffekt wirklich nur anmelden musste. Du musstest dich nicht qualifizieren, konntest natürlich trotzdem eine WM fahren. Auch da hat man aber kein Nationaltrikot bekommen, sondern man meldet sich an bei der WM und fährt eben. Und jetzt war es aber durch die Qualifikation, dann kriegt man offiziell ein Nationaltrikot. Das ist dann schon war schon ein großer Anreiz eben, das alles dann zu erfüllen. Und bin wieder runtergeflogen. Und dadurch, dass natürlich diese ganzen Age-Groups zusammen mit den Elite-Fahrern gestartet sind und man eben dann im fast gleichen Rennen fährt wie ein Mathieu van der Poel, ist natürlich enorm Wahnsinn, das einfach mitzuerleben.
Also die Elite-Fahrer fahren da noch ein Stück länger, glaube ich, auf der Strecke. Also die Strecke ist noch ein Stück
genau, also länger. Genau, wir sind 160 Kilometer gefahren. Das war im Endeffekt, waren es 130 von Vicenza nach Cittadella in Italien. Das war eben nicht Startziel am gleichen Ort, sondern Start in Vicenza. Und Cittadella war eben das Ziel. Das war, wenn man straight gefahren wäre, 130 Kilometer. Wir sind dann eine Zielrunde nochmal gefahren um Cittadella mit 30 Kilometern und die Profis sind 2 Runden gefahren, sodass die 190 Kilometer am Ende hatten.
Aber das heißt, die Profis sind nirgendwo gefahren, wo du nicht auch gefahren bist.
Die sind richtig, nur genau. 2 genau, Runden halt genau. Also im Endeffekt sind die nur eine Zielrunde mehr gefahren. Und die Profis sind 10 Minuten vor uns gestartet. Also ergo, wir sind nicht mit denen zusammen direkt gestartet, sondern 10 Minuten hinter denen. Aber bei der Startaufstellung standen wir alle natürlich in den Blöcken aufgeteilt. Aber als der Startschuss dann gefallen ist für Sagan, ist er auch gefahren, und Mathieu van der Poel, Greg van Avermaet, dann steht man da und kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke. Wirklich abartig geiles Gefühl. Also muss man ganz klar sagen. Und die UCI, das machen die eigentlich ganz, ganz geschickt. Die haben so einen Heartbeat-Rhythmus, den die spielen vorm Start, so 10 Sekunden vorher. Und dann wird es alles leise und nur dieser Beat, dieser Herzschlag. Und dann stehst du da und der Puls geht schon auf 140 hoch und denkst so, ich fahre doch noch gar nicht. Dann sind die Profis gestartet. Und dann haben die uns langsam dann auch zur Startlinie dann vorgezogen. Und danach sind wir dann eben 10 Minuten später auf die Strecke gegangen. Und die Strecke war eben so, dass man relativ schnell nach knapp 200 Metern in die erste Steigung reingefahren ist. Und da standen, ich weiß nicht, wie viele hunderte Zuschauer standen da, weil die natürlich primär erstmal für die Profis da waren. Aber die wussten ja, dass wir auch kommen, dass da noch mehr Leute kommen. Und die Stimmung war abartig. Das war wirklich phänomenal.
Klingt gut. Du hast auch einen Blogbeitrag geschrieben, der ist bei uns im Blog zu finden. Den verlinken wir mal, weil da sind auch Bilder von dir in Italien und deine Rennerlebnisse kann man nochmal ganz detailliert nachlesen, wie das Rennerlebnis so für dich war. Also ich habe es gerne gelesen. Wir kommen ganz am Ende noch auf die WM in diesem Jahr. Aber jetzt kommen wir mal auf die Technik zu sprechen. Wir haben hinter uns ein Fahrrad stehen. Ich nehme mal an, du bist nicht mit so vielen Taschen gefahren.
Nein, in dem Fall bin ich nicht mit so vielen Taschen gefahren, weil einfach beim Gravel Racing ist natürlich mittlerweile auch so viel Performance gefragt, dass so eine Taschen im Endeffekt grundsätzlich erstmal nicht so aerodynamisch sind, weil auch beim Gravel Sport die Aerodynamik mittlerweile so wichtig geworden ist, dass ich zum Beispiel nicht mit einer Tasche vorne gefahren bin und eigentlich auch gar keine Tasche dran hatte.
Aber du hast einen Rucksack dabei, oder?
Genau, in dem Fall musste ich mit Trinkrucksack fahren, aufgrund der Logistik vor Ort, weil wir nicht so viele Leute dabei hatten, um den Support gewährleisten zu können, dass ich überall Getränke gereicht bekomme. Und aus dem Grund hatte ich dann einen Getränkerucksack mit dabei. Aber Fun Fact beiseite ist es so, dass mittlerweile Windtunneltests so ergeben haben, dass ein Trinkrucksack aerodynamischer ist als kein Trinkrucksack. Und auf so einer Strecke jetzt wie in Italien, wo es grundsätzlich relativ flach war, wenn man die ersten 30 Kilometer ausblendet, die waren sehr bergig, aber danach war es nur noch flach. Und da war der Trinkrucksack gar nicht so vom Nachteil, weil im Endeffekt Windtunneln gezeigt hat, dass auch ein Trinkrucksack sehr aerodynamisch ist.
Genau, das Gewicht musste aber trotzdem halt tragen.
Genau, das war eben der Riesennachteil für mich in dem Fall, weil die ersten 30 Kilometer hatten wir die 800 Höhenmeter, die gesamte Strecke hatte, waren auf den ersten 30 Kilometern. Und dementsprechend hatte ich dann 2 volle Trinkflaschen plus einen Trinkrucksack auf dem Rücken und hatte netto wahrscheinlich 3 Kilo Flüssigkeit am Rad und gefühlt die Hälfte der Teilnehmer hatte nur eine Trinkflasche am Rad, weil die dann irgendwo verpflegt worden sind von Betreuern. Hatte ich eben nicht, weil einfach die Möglichkeit nicht da war, jemanden mitzunehmen, weil in meiner Radtasche war kein Platz mehr für noch Betreuer, sondern hat nur mein Rad reingepasst. Dementsprechend war das ein kleiner Nachteil, aber auf der anderen Seite ging es halt um die Teilnahme an dem Event. Und dann ist mir das auch viel wichtiger, dass ich nicht bei den 150 Kilometern irgendwo nach 100 den Stecker gezogen bekomme oder 160, sondern dass ich das durchfahren kann, und dann ist natürlich die Verpflegung essentiell wichtig.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch das Spannende generell beim Gravel-Sport oder beim Graveln allgemein. Es gibt halt Leute, die fahren möglichst schnell, wie dich zum Beispiel. Es gibt Leute, die machen Bikepacking, da haben sie so ein Setup. Es gibt Leute, die fahren Ultradistanzen, also auch nicht wahnsinnig schnell, aber halt wahnsinnig lange vor allen Dingen. Es gibt ja auch solche Sachen wie einmal quer durch Europa ohne vorgefertigte Route, wo man sich selbst noch was suchen muss. Und an all diesen Rädern oder an vielen von diesen Rädern kommt ja die GRX von Shimano zum Einsatz, die wir hinten auch sehen, in der 11-fach-Variante. Und du hast uns heute brandneu die 12-fach-Variante mitgebracht, denn die ist jetzt auch auf dem Markt.
Genau, wir haben hier die neue GRX 12-fach, die jetzt quasi brandaktuell gelauncht worden ist. Und wie du schon richtig gesagt hast, wir haben im Gravel nicht nur das Gravel Racing, sondern wir haben Bikepacking, wir haben Ultradistanzrennen. Und dementsprechend bietet die GRX für alle diese Disziplinen genau die richtigen Abstufungen. Und wir haben jetzt zum Beispiel hier die Kurbel, die sich im Endeffekt nicht großartig unterscheidet von der Variante, da hast du die Zweifach-Variante, hier ist die Einfach-Variante. Aber sie ist eben 12-fach und dementsprechend ist hier die Kettenblatt Fräsung so, dass die für 12-Fach-Ketten optimiert ist und auch nur für 12-Fach-Ketten passt. Das, was sich essentiell geändert hat, ist eben, dass die GRX jetzt 12-fach ist und die auch erstmals in der One-By-Abstufung 12-fach dann eine 10-45-Kassette haben oder eben wie hier die 10-51-Kassette in dem Einfach-Spec, was natürlich dann gerade so für Adventure-Gravel auch mit so Packtaschen dementsprechend dann dir die Möglichkeit bietet, dass du nicht mehr irgendwo absteigen musst oder ja, die Gänge im Endeffekt nicht mehr reichen.
Genau, weil mit 51 Zähnen auf dem großen Kettenblatt, da kommt man schon fast jeden Berg eigentlich ganz gut hoch. Das ist ja fast schon Mountainbike-Dimension.
Genau, du hast vorne die Option mit 40 oder 42 und dann hinten ist die größte Option 10-51 und damit hast du schon eine sehr, sehr gute Untersetzung, um wirklich auch mit Packtaschen dann überall hochzukommen.
Genau, also es gibt noch fürs Kettenblatt aber auch noch eine andere Übersetzung, hast du gesagt.
Genau, zwei Varianten gibt es bei Einfach. Es gibt die 10-45 und die 10-51 und wir haben jetzt hier beispielsweise das Schaltwerk mit dem SGS-Käfig, das ist der lange Käfig für die 10-51-Kassette und für die 10-45-Kassette bräuchte man eben dann das Schaltwerk mit dem bisschen kürzeren Käfig, das wäre der GS-Käfig und dann kann man die Kassette beispielsweise mit 10-45 fahren, die dann ein bisschen leichter ist und tendenziell dann ja vielleicht beim Racing eingesetzt wird, weil sie eben ein bisschen vom Gewicht her leichter ist als eine 10-51.
Genau, oder wenn ich halt mit meinem Gravelrad zur Arbeit fahre, was ja mittlerweile auch viele Leute machen, weil es einfach ja super tauglich ist. Ich kann auf dem Radweg schnell fahren, ich kann aber auch mal in Wald abbiegen, ich kann aber auch mal einen Bordstein runterfahren, ohne irgendwie Sorge zu haben. Und wenn ich das mache, relativ flach, dann brauche ich wahrscheinlich auch kein 51er Kettenblatt, da reicht das 45er dann. Also wäre dann für mich tatsächlich auch wahrscheinlich eher so die Commuter-Variante. Ja. Und dafür kann man es ja dann auch auf jeden Fall nutzen.
Genau, also das ist wirklich dann eine Geschmackssache, ob man sagt, ich brauche das 51er oder eben nicht. Und für diejenigen, die dann eben sagen, sie möchten ja noch mehr Optionen haben, haben wir dann ja eben auch die Version mit 2x12. Das wäre beispielsweise das Schaltwerk dann eben für die 2x12-Variante. Da haben wir dann die Option hinten mit 1134 als Kassette oder 1136. Das ist dann das Maximum, was an Kassetten reingeht. Das ist aber dann beispielsweise nur mit dem Schaltwerk möglich. Also nur das Schaltwerk hier kann dann eben auch die Zweifach-Version schalten. Und da haben vorne dann, wie auf dem Bild oder auf dem Rad hier hinten zu sehen, die 48-31 Abstufung, die ist beim 12-Fach-Setup genauso wie beim 11-Fach.
Jetzt haben wir bei 12-Fach natürlich ein Ritzel mehr als bei 11-Fach. Was hat sich denn noch geändert bei der neuen GRX?
Also im Endeffekt hat sich, wie du schon richtig sagst, der eine Gang mehr hat sich geändert, so dass wir da eben dann auch diesmal auf Microspline gewechselt sind. Sprich, die Technologie, die wir schon vom Mountainbike kennen, der Microspline-Freilauf, ist dann eben bei der 1x12 mechanische Variante, bei 10-45 und 10-51 haben wir eben den Microspline-Freilauf. Das ist neu, weil bei der 11-Fach-Variante war es ein normaler Straßenfreilauf, ein HG-Freilauf. Bei der 12-Fach im Zweifach-Setup ist es auch nach wie vor ein HG-Freilauf. Dementsprechend ist der Microspline nur bei der One-By-Geschichte. Und es hat sich geändert, minimal, dass die Hebel nochmal optimiert worden sind, da wir ja beim Gravel so einen Trend haben, dass die Lenker leicht nach außen gestellt sind.
Sogenannte Flair, ne?
Genau, der Flair. Ja. Und dadurch ist der Hebel, man kann es jetzt hier nur erahnen, so angepasst, dass der für einen 12-Grad-Lenker optimiert ist, dass die Druckpunkte, die Druckstellen auf den Handflächen nicht mehr so groß sind, sondern dass der STI, wir sagen quasi Flair optimiert ist, gerade für 12 Grad. Und im Endeffekt ja, hat er nur einen Gang mehr bekommen. Das war im Endeffekt beim Hebel dann das, wo man gesagt hat, okay, wir gucken uns den aktuellen an, aktuellen 11-Fach-Hebel. Was muss beim 12-Fach-Hebel dann noch optimiert werden? Und das war jetzt beispielsweise ein Punkt, wo dann eben auch das Feedback kam, dass man sagt, okay, aufgrund der ganzen Lenker, die diesen Flair haben, wäre schon schön, wenn dann eben die Schelle ein bisschen optimiert wird, so dass wir dann den Hebel auch genau für diese 12-Grad-Lenker ja, optimiert haben.
Genau, klingt erstmal banal, aber ich glaube, wenn man halt den ganzen Tag irgendwie unterwegs ist und das ordentlich durchgerüttelt wird, dann kann sich der Unterschied schon bemerkbar machen.
Ja, genau. Und eine weitere Neuigkeit oder Änderung ist, dass wir, auch GRX-Laufräder haben und wir haben das erste Mal in der Geschichte eigentlich von Shimano, dass wir einen Laufradsatz haben, bei dem wir den Freilauf wechseln können, im Sinne von jetzt hier Microspine-Freilauf auf einen HG-Freilauf. In der Vergangenheit, man konnte natürlich auch bei Shimano Freiläufen, wenn er defekt war, wie auch immer, konnte man den Freilauf schon wechseln. Aber ich konnte jetzt nie, auch in der Vergangenheit beispielsweise, wenn irgendein Laufradsatz noch 10-fach war, konnte man keinen 11-fach Freilauf drauf machen und so weiter und so fort. Und das war dann schon immer bauartbedingt nicht möglich. Aber hier ist es erstmal so, dass wir jetzt hier beispielsweise den neuen GRX-Laufradsatz haben, der jetzt in dem Fall einen Microspine-Freilauf hat. Der optimiert es eben, oder angepasst für die 1045, 1051 Kassette. Man kann aber auch den Freilauf wechseln auf einen HG-Freilauf und dann kann ich jede 12-fach Kassette Road dort drauf machen. Beispielsweise eine L34, eine Durais Ultegra oder auch eine 105er Kassette. Das geht. Und das ist eben auch neu. Und neu ist auch, dass wir, beispielsweise, wenn wir jetzt mal genau hingucken, man sieht, wie Sie sehen Sie nichts. Also nur das Branding Shimano hier oben und auf der anderen Seite eben die Bezeichnung WHRX 820 und dann die C32-Modellierung, beziehungsweise nee, die C32 bedeutet die Felgenhöhe, 32 mm hoch.
Genau.
Und es ist kein Branding im Sinne von GRX drauf. Wenn wir hinten den anderen Laufradsatz angucken, das ist quasi der Vorgänger. Da war eben noch GRX sehr groß auf den Carbonfelgen abgebildet. Aufgrund dessen, dass der Trend zu größeren Maulweiten auch beim Straßenrad
muss ich kurz erklären, was die Maulweite ist?
Ach so, genau. Die
auch mir bitte.
Sprich, die innere Weite, also wie breit ist die Felge auf der Innenseite? Denn umso breiter die Felge auf der Innenseite ist, umso besser passt sich dementsprechend ein breiterer Reifen an oder eben auch ein schmaler Reifen ist auf einer Maulweite mit beispielsweise hier 25. Nachher hat mehr Volumen als auf einer beispielsweise, wenn wir ganz paar Jahre zurückdenken, hatte irgendwie 17 mm. Dementsprechend bei 17 mm Maulweite ist dann der Reifen, wird sich gar nicht so ausdehnen wie beispielsweise auf einer 25 mm Felge. Und der Trend geht eben hin zu breiteren Felgen, sowohl außen als auch innen. Und aufgrund dessen, dass eben auch bei Endurance-Rädern oder auch normalen Straßenrädern die Maulweite wächst, hat man dann entschieden, sie nicht GRX zu branden, weil vielleicht einige sagen, ich möchte keinen GRX gebrandeten Laufradsatz in meinem Rennrad drin haben, weil für viele die Assoziation GRX Gravel ist und dann vielleicht sagen, ah, nee, das ist aber nicht für mein Rennrad. Und um das eben dann auszuschließen, haben wir gesagt, okay, oder hat Shimano gesagt, alles klar, wir machen sie einfach nur schwarz, Shimano gebrandet, so dass man sowohl den ohne jegliche Bedenken im Gravelrad oder auch beim Straßenrad einsetzen kann und mit knapp 1395 Gramm, glaube ich, also unter 1400 Gramm, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr leichter Laufradsatz. Also das ist schon im Kanti-Bereich, im Disc-Bereich eine richtige Ansage. Also das ist schon ganz, ganz gut.
Genau, durch die Kompatibilität mit den beiden Freilaufsystemen auch gar kein Problem dann, das halt auf dem Rennrad zu fahren mit Einschränkung, war ja 12-fach Gruppe drauf, Ultegra, Durais oder eine 100.
Genau, der neue Freilauf, also auch der HG-Freilauf ist eben nur der 12-fach. Man kann jetzt keine 11-fach Kassette drauf machen, also 11-fach Ultegra oder wie auch immer, geht nicht, sondern es muss eine 12-fach Kassette sein, aus von 105 bis Durais ist kompatibel, genau.
Jetzt haben wir über die neue 12-fach gesprochen. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz über GRX allgemein reden, weil das ist ja schon relativ komplex. Wir haben 12-fach jetzt, es gibt auch 11-fach, es gibt auch 10-fach. Dann gibt's vorne einfach und zweifach und mechanisch und elektronisch insgesamt. Kannst du da kurz mal ein bisschen uns noch mitnehmen, was es jetzt in der GRX-Familie alles noch gibt?
Genau, also wenn wir oben jetzt anfangen mit dem Top-Produkt, Anführungszeichen, ist 12-fach eben neu. Die 12-fach-Gruppe. Darunter haben wir dann eben auch noch die 600er-Serie, die dementsprechend auch dann noch 12-fach ist. Also dementsprechend, das ist jetzt hier die 800er-Serie als 12-fach. Wir haben auch eine kleine Spec-Änderung bei der 600er. Dementsprechend ist die auch 12-fach. Bei der 600er-Serie ist es so, dass beispielsweise die STIs auch 12-fach sind, aber dann im Endeffekt der STI keinen Servo-Wave-Mechanismus hat. Und dementsprechend ein bisschen günstiger ist. So ist es für die OEMs dann möglich, auch Zwölffachräder zu bauen, die vom Preispunkt ein bisschen attraktiver sind. Gleiches gilt bei der Kurbel. Hier, wie gesagt, die 12-Fach-Kurbel aus der 800er-Serie. Die 600er-Serie, da ist die Kurbel ein bisschen schwerer. Hat bei der Einfach-Version eine leicht andere Abstufung. Da gibt es auch optional 38er-Keppenblatt. Wir haben hier 40-42. Bei der 600er-Serie haben wir 38 oder 40. Bei Einfach, das gleiche gilt eben auch für Zweifach. Wir haben bei der Zweifach, wie hier hinten, 48-31. Das gleiche gilt auch bei 12-Fach. Bei der 600er-Serie ist es aber 46-30 und die Kurbel ist ein bisschen schwerer. Also wir reden hier ungefähr roundabout bei um die 150 Gramm ist die Kurbel ein bisschen schwerer, die 600er-Serie. Dementsprechend haben wir dann zwei Preispunkte in der 12-Fach-Familie, mechanisch, einfach und zweifach. Natürlich gibt es nach wie vor noch die 11-Fach-GRX und auch die 10-Fach-GRX. Das ist quasi die bestehende Gruppe, wie sie jetzt eben die letzten Jahre sich etabliert hat auf dem Markt. Die wird auch noch weiterlaufen, bis sie dann irgendwann, wir sagen es halt, discontinued wird, langsam ausläuft. Und dann ist es so, dass optimalerweise dann eine 12-fach auf dem Markt ist, mechanisch, einfach und zweifach. Und dann im Entry-Level-Mittelklasse-Segment dann noch vielleicht eine 11-fach. Aber die 10-fach wird dann im Endeffekt irgendwann dann auslaufen.
Genau, aber bis es soweit ist, muss man sich natürlich keine Sorgen oder Gedanken machen um Ersatzteile.
Ist man
gut versorgt.
Genau. Und du hast es richtig gesagt, wir haben natürlich auch noch eine DI2, die aber aktuell 11-fach ist und aktuell auch noch 11-fach bleibt.
Dann haben wir, glaube ich, zu neuen GRX 12-fach alles gesagt. Oder hast du noch einen Punkt, den ich vergessen habe?
Ich überlege gerade, nee, wir haben ein Ritzel mehr, dadurch, dass wir die Kassette jetzt oder die beiden Kassetten haben, die natürlich, wie gesagt, diese unbeatable, unstoppable Geschichten, was wir auch dann aus der Marketing-Story, die dahinter steht, dann werdet ihr es wiedererkennen, dass dauert diese Begriffe fallen, gerade eben im One-Buy-Bereich. Ich persönlich, das mich im Vorfeld schon gefragt, bin eigentlich eher der Zweifach-Freund, gerade eben auch, was das Rennenfahren anbelangt, ist für mich einfach die Zweifachabstufung deutlich interessanter, weil mit 42, 10 die Entfaltung bzw. die maximale Entfaltung nicht so schön ist wie mit 48 und auch die Gangabstufung im Endeffekt nachher bei einem Zweifach-Setup deutlich angenehmer sind, weil die Rennen auch sehr, sehr schnell aktuell sind.
Und ich wollte gerade sagen, du fährst wahrscheinlich auch nicht auf dem 51er Ritzel mit Taschen im Sitzen gemütlichen Berg hoch, wenn du bei einer WM bist oder bei einem Qualifikationsrennen.
Nee, da ist natürlich auch alles auf Gewicht optimiert und ausgelegt. Und in meinem Fall ist es auch sogar so, dass ich vorne eine Dura-Ace-Kurbel fahre, aber aufgrund dessen, dass wir bei GX noch kein Powermeter haben und ich dementsprechend mit Powermeter fahre. Und aus dem Grund fahre ich dann vorne eine zweifach Dura-Ace-Powermeter und hab dann eben auch eine 50-34 Abstufung und das ist mit 50 und hinten 11-34 kommt man eigentlich dann überall hoch, beziehungsweise mit dem 34er hat man eine 1:1 Untersetzung oder Übersetzung, wie man es möchte, 1:1 Verhältnis und das reicht für im Endeffekt jeden Berg und hat eben dann auch hinten schönen enge Gangsprünge, wobei man natürlich dann eben bei einer Kassette wie 10-51 deutlich größere Sprünge hat. Ist eine Geschmackssache und für mich ist es deutlich angenehmer, mit der Kassette 11-34 zu fahren. Aber von daher hat man alle Möglichkeiten und das ist eben das Schöne mit der GRX, dass man da einfach alles machen kann. Von Bikepacking mit Taschen, ohne Taschen, Racing, Commuting und von daher fällt mir jetzt zur neuen GRX auch nichts mehr.
Ja, dann komme ich nochmal zurück zum Stichwort Racing, denn die Gravel WM steht wieder an. Ich glaube, erstes oder zweites Oktoberwochenende. Bist du qualifiziert?
Ja, richtig. Zweites Oktoberwochenende oder beziehungsweise erstes Oktoberwochenende. 8. Oktober ist die WM wieder in Vicenza. Strecke ist noch to be discussed wohl. Es ist so, dass die Region steht, aber die Strecke noch, ja, es gibt Gerüchte, dass sie auf der gleichen Strecke sein sollen. Andere wiederum sagen, die wird geändert, was auch deutlich sinnvoll wäre, sie leicht zu ändern. Ich habe mich qualifiziert in Dänemark beim Gravel-Weltcup im Mai und jetzt vor 3 Wochen auch nochmal in Polen. Auch dort bin ich unter die ersten 25% meiner Altersklasse gefahren. In Dänemark war ich 9., in Polen war ich 10. Dementsprechend die Quali ist im Sack. Kann man so langsam den Trip nach Italien wieder planen. Und diesmal ist es auch so, dass mein Kumpel, der letztes Jahr ja defektmäßig ausgefallen ist, sich aber auch jetzt mehr als einmal qualifiziert hat und wir auch das dann gemeinsam planen können. Und dieses Jahr ist auch so, dass man auch ganz klar feststellt, dass die Events deutlich zunehmen. Wir hatten letztes Jahr knapp 10 Events weltweit von dieser UCI World Gravel Series. Mittlerweile sind es 15. Und die Akzeptanz und die Teilnehmerzahlen, die explodieren förmlich. Also als Beispiel das Event, wo ich mich letztes Jahr qualifiziert habe in Holland, da waren 400 Starter letztes Jahr in Summe in allen Altersklassen. Dieses Jahr waren es 1400. War bis jetzt das Event mit den meisten Teilnehmern. Wobei man sagen muss, zum Beispiel in Aachen waren auch 1200. In Falkenburg waren auch 1200 und da haben die dann die Anmeldungen dicht gemacht, gesagt ausverkauft, weil mehr Teilnehmer waren nicht möglich. Also wenn man sich das anschaut, die Teilnehmerzahlen, auch das ist ein deutliches Indiz dafür, wie dieser Gravel, nicht nur Gravel-Sport, sondern allgemein Gravel an Bedeutung gewinnt. Also die Zunahme der Events, gerade auch die Rennserie in Deutschland, dieses Gravelmania, Etappenrennen ist ausgebaut aus zu einer richtigen Rennserie. Da gibt es deutlich mehr Rennen als dieses eine Etappenrennen. Gab es dieses Jahr schon 3 oder 4 oder 5, weiß ich gar nicht genau, Einzelveranstaltungen, die dann zu diesem Gravelmania Cup dazu zählen. Alles so Richtung Berlin und auch Richtung Leipzig, die Ecke dann. Und das entwickelt sich und die Teilnehmerzahlen auch da gehen durch die Decke. Und es ist, glaube ich, noch nicht das Ende, was diesen Gravel-Sport anbelangt. Oder nicht nur Gravel-Sport, sondern auch allgemein. Ne? Weil wir haben ja, wie du schon richtig gesagt hast, Events wie Badlands, so Extremrennen, so Extremdistanzen, was jetzt nicht meins persönlich ist, aber ist ja auch okay. Deswegen hat ja jeder seine Präferenzen und kann das machen, wo er Bock drauf hat. Also ich möchte jetzt nicht mit Packtaschen und einem Schlafsack von A nach B fahren irgendwie. Nee, das ist nicht so meins. Aber nichtsdestotrotz ist halt das Geile, dass wir dafür die Komponenten haben, die alles mitmachen.
Ja.
Also wir haben die Komponenten, die das ermöglichen, dass du für Badlands fahren kannst von A nach B tausende von Kilometern oder 1000 Kilometer am Stück. Aber auch Gravel Racing, genau. Und dementsprechend ist Italien WM im Kalender eingetragen. Eine Woche vorher ist noch die EM in Belgien.
Ja, das ist auch ganz spannend, dass du gesagt hast. Und die EM ist gleichzeitig ein Qualifikationsrennen für die WM im nächsten Jahr, die auch in Belgien am gleichen Ort dann stattfindet.
Genau, die haben das sich so gedacht, dass sie die EM austragen möchten auf einem Teil der WM-Strecke schon vom nächsten Jahr. Weil nächstes Jahr wird Belgien, die Region Löwen, der Austragungsort für die WM 2024 sein. Und die EM findet in dieser Region jetzt statt. Und dafür muss man sich nicht qualifizieren, da kann man sich einfach anmelden, weil es auf der einen Seite ein ganz normales World Series Rennen ist, wie es auch jetzt in Polen oder in Holland schon war. Nichtsdestotrotz ist es eben, weil es eine Woche vor der WM ist, hat man gesagt, okay, dann machen wir es gleich schon als Qualifikationsrennen für 2024. Und dementsprechend ist so die Planung, wenn man jetzt den optimalen Weg wählen würde für mich, dass ich dann eben eine ganz gute EM fahre. Aber für mich liegt eigentlich der Fokus dann eher schon darauf, dass ich mich qualifiziere für die WM nächstes Jahr, dass ich einfach diesen den Haken dran machen kann. Und natürlich hat man im Hinterkopf immer diesen Gefühl selber gesetzten Druck, dass man sich qualifizieren möchte. Und wenn man da schon gleich einen Haken dran machen kann, eine Woche vor der WM dieses Jahr schon die WM-Quali für nächstes Jahr im Sack zu haben, dann kann man so ein paar Rennen nächstes Jahr ein bisschen entspannter angehen, weil jetzt, das war ja auch genau das gleiche Beispiel, ich habe mich in Dänemark schon qualifiziert. Und jetzt in Polen war es dann nicht ein Selbstläufer, aber man geht halt ganz anders an so ein Rennen ran, weil man nicht im Hinterkopf hat, von wegen, ich möchte oder muss mich ja noch qualifizieren, sondern man kann einfach das Rennen genießen und auch die Atmosphäre und auch das Event, was eben für mich neu war, ich kannte es nicht. Und das ist eben für mich auch das Spannende, gerade jetzt im Gravel Racing, auch diese World Series, dass man an Orte kommt, wo ich vorher noch nie Radrennen gefahren bin. Also ich bin schon an sehr vielen Orten Radrennen gefahren und egal ob Querfeldein, Mountainbike oder Kriterium-Rennen. Und gerade bei uns im Norden bin ich gefühlt jedes Kriterium 20 Mal gefahren und da ist dann irgendwann die Lust weg oder das nicht die Leidenschaft fürs Radfahren, die ist halt immer noch da, also die habe ich und die werde ich glaube ich auch nie verlieren, aber dieses Rennenfahren war dann für mich auf der Straße nicht mehr reizvoll und es ist mit Gravel gerade wieder komplett neu entfacht, dass man eben dann auch diese Möglichkeit hat, an Orte zu kommen, wo ich vorher nicht dran gedacht hätte. Ich wäre jetzt normalerweise nicht nach Polen gefahren zum Straßenrennen und jetzt waren wir eben dann in Polen. Das war wunderschön. Genauso wie Dänemark oder auch in Falkenburg. Super coole Veranstaltungen. Wenn man gerade sieht, dass dann irgendwie 1000 Leute am Start stehen, ist das schon sehr interessant. Und ich kann mir schon vorstellen, dass für 2024 da noch deutlich mehr Events dann dazukommen.
Genau, das Schöne ist, das fand ich auch ganz spannend, was du gesagt hast im Vorfeld, für diese Qualifier braucht man auch keine Lizenz, man muss kein Lizenzfahrer sein. Für die WM braucht man eine, aber man kann sich für die WM qualifizieren, ohne eine zu haben. Das heißt, jeder kann eigentlich da an den Start gehen und das mal ausprobieren.
Genau, das ist grundsätzlich hast du da recht. Es ist aber manchmal von Veranstaltung zu Veranstalter unterschiedlich, wie die auf die Idee kommen, welche Voraussetzungen sie dann doch noch in die Ausschreibung reinpacken. So war es nicht. In Dänemark war es genau so. Da konnte man sich einfach anmelden, ohne dass irgendwas nachgefragt worden ist von irgendeiner Lizenz. Du hast teilgenommen und wenn du dich qualifiziert hast, dann hast du auch die Bestätigung, dass du dich qualifiziert hast. Wenn du dann die WM fahren möchtest, dann musst du tatsächlich eine Lizenz beantragen, musst in Deutschland einen Verein beitreten, eine offizielle Lizenz beantragen, um dann bei der WM starten zu können. In Falkenburg beispielsweise, da war es so, dass da eine Lizenz notwendig war, um auch schon starten zu können. Die haben es aber vereinfacht und haben gesagt, es gibt so sogenannte Tageslizenzen, dass man dann eben beim jeweiligen Verband, also beim BDR in Deutschland, auch einfach eine Tageslizenz lösen konnte für diese eine Veranstaltung und dann konnte man starten. Hätte man sich jetzt im Falle dessen qualifiziert mit der Tageslizenz, musst du dann aber trotzdem eine Lizenz lösen, um bei der WM fahren zu können. Also bei der WM werden keine Tageslizenzen akzeptiert, sondern nur richtige Lizenzen. Aber nichtsdestotrotz ist es schon richtig, dass jeder fahren könnte. Und so eine Tageslizenz ist wieder auch nichts, was irgendwie ärztlich hinterfragt wird oder man irgendwelche Tests für machen muss, sondern es ist einfach nur eine Formalie. Geht es, glaube ich, auch um versicherungstechnische Gründe und so weiter und so fort. Aber das ist eben auch das Schöne, dass beim Gravel, da kann sich jeder an den Start stellen. Und unabhängig davon, ob er da jetzt am Start steht, um wirklich im Hinterkopf zu haben, die WM-Quali möchte ich haben oder natürlich versuchen möchte es jeder. Aber andere machen es auch einfach als Adventure, ne? Einfach als Veranstaltung und auch auf abgesperrten Strecken mal zu fahren. Und das ist schon sehr schön. Ne? Wird sich, glaube ich, noch deutlich weiter ausbauen und entwickeln, dieses Format Gravel.
Ja, klingt total spannend. Wie gesagt, für jeden was dabei, ob mit Taschen, ohne Taschen, schnell, langsam, alleine, in der Gruppe, wie auch immer. Also ich finde das total spannend, auch dass die Hürden dann wirklich so gering sind, dass da jeder mit an den Start gehen kann. Philipp, ich glaube, wir sind soweit durch. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich für den Einblick in den Gravel-Sport in dem Fall, für die Vorstellung der GRX 12-fach, die jetzt frisch auf dem Markt ist, für generell die Infos zur GRX-Familie. Also ich hoffe, es sind keine Fragen offen geblieben. Falls doch, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir verlinken euch den Blogbeitrag, in dem der Philipp über die WM 22 in Vicenza ausführlich geschrieben hat. Und ansonsten, Philipp, nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte.
Genau, und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ich hoffe auch, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet.